You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist auch wie letzte Woche noch Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger.
Hallo.
Ich grüße dich.
Hallo Mario.
Was ist der Locker Room Talk? Ich habe es doch schon ewig nicht mehr gehört.
Ello steht für Lochner, KR steht für Krieger und der Locker Room Talk, ja die Umkleide, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur mit einem feuchten Handtuch um seine Hüften mit seinen besten Freunden bespricht, wenn niemand zuhört. Aber wir machen es angezogen im World Wide Web.
Und wer jetzt noch nicht abonniert hat den Kanal und das unabonniert schaut, ist wirklich ein freches Früchtchen. Ja. Wird hier vom Borolack-Löwen aufgefordert. Abonnierst, bitte, tu es. So, vielleicht machen wir im Dezember eine Verlosung hier. Bringen wir noch einen mit und dann...
Das machen wir.
Wir werden heute nämlich wieder den Löwen der Wochen aus, der Woche, auszeichnen, der Wochen. Aber du warst erstmal in Istanbul, habe ich gehört.
Ja. Ich war mal wieder da.
Bei ist ja jedes Wochenende gefühlt jetzt.
Ja, ich war jetzt häufiger dort. Ich glaube, diesen Jahr zum dritten, vierten Mal. Ist ein sehr guter Freund von mir, ist dort beruflich. Den besuche ich da.
Erdogan.
Richtig. Und der ist in Ankara.
Beruflich tatsächlich.
Du hast.
Leroy Sané.
Du hast ihn geleakt. Das nicht. Aber es ist jedes Mal, wenn ich dort bin, ist es sehr eindrucksvoll. Und ich habe zum ersten Mal habe ich mir ein privates Boot genommen. Natürlich mit Kapitän. Ich fahre nicht selber.
Und sehr gefährlich da.
Und
bist du hingefahren?
Ja, ich bin mit meinen besten Freunden. Ich habe, weißt du, der Verkehr ist mir so auf den Sack gegangen, dann habe ich gesagt, komm jetzt.
Straßenverkehr ist ja auch eine Katastrophe.
Ja, wir nehmen uns jetzt ein Private Boat, dann hatten wir so ein James Bond Boot.
Das war ziemlich mit Holz, so.
Ja. Und dann sind wir über dem Bosporus, alles angesteuert. Ich habe sie eingesammelt in Beşiktaş, dann rüber nach Kadıköy. Shoppen gewesen. Es war mal wieder sehr, sehr schön. Du warst auch in einer sehr schönen Stadt.
Ja.
Fast genauso eindrucksvoll.
Fast genauso schön. Kennst du eigentlich den James-Bond-Film Liebesgrüße aus Moskau? Der spielt zu einem großen Teil, Moskau ist im Titel, aber zum großen Teil in Istanbul. Der könnte dir gefallen.
Schau ich mir mal an.
Liebesgrüße aus Moskau ist gut. Was wollte ich denn sagen? Ja, ich war in Essen tatsächlich am Wochenende.
Auch einer türkischen Großstadt.
Auch einer türkischen Großstadt. Sag ich mal, wie kommt man denn dahin? Ganz einfach, ich habe Freunde besucht, die wohnen Gott sei Dank nicht im Glasscherbenviertel, sondern im südlichen Teil. Und ich muss sagen, Essen, Wahnsinn. Wenn man sich, also kennt jetzt wahrscheinlich nicht jeder, jetzt stellen wir uns das mal vor, so die Essener Innenstadt. Vom Hauptbahnhof bis, dann ist da so eine, nennen wir es mal Fußgängerzone. Wirklich, ich war schockiert. Also grausam, also da ist das Stadtbild in jeglicher Hinsicht irgendwie auch architektonisch. Also es gibt ein paar schöne Geschäfte, aber es ist schon echt, ist dann auch, wenn du aus der Hauptstraße quasi einmal ums Eck gehst, dann ist auch irgendwie schon recht ausgestorben. Also es ist einfach eine von hinten bis vorne eine Katastrophe. Also wirklich grausam. Die Freunde haben auch gesagt, naja, in die Innenstadt gibt man jetzt eigentlich da nicht mehr, sondern fährt man halt nach Düsseldorf, das ist ja nicht weit. Die wohnen im Süden, also wenn man dann Richtung Süden sich bewegt, Rüttenscheid, das ist noch relativ zentral, da ist es ganz nett, da sind dann so Kneipen, Restaurants, das ist dann ganz urig. Hat man noch so ein bisschen den Chevy-Schick, aber auch teilweise schon ganz nett und dann fährst du noch ein bisschen weiter, ist dann nicht weit. Dann wird's auch schnell grün und dann gibt's da wirklich Kettwig und was es gibt und Werden und dann die Villa Krupp und dann den Baldeneysee und so. Also wirklich schön, da war ich wirklich positiv überrascht. Hat mir richtig gut gefallen, könnte ich mir sogar vorstellen, also ich will jetzt da nicht hin, aber da könnte ich mir sofort vorstellen zu leben. Wirklich schöne Ecken, schöne Häuser, schöne Viertel, sehr, sehr schön. Erinnert irgendwie so ein bisschen an Sollen, Grünwald so ja. Teilweise, also wirklich sehr, sehr schön, war ich sehr positiv überrascht.
Und der ist nette Örtchen. Bekannt.
Auch dann so Fachwerkhäuser, so Werden fand ich ganz toll, nett, wirklich schöne Sachen, toll, die Innenstadt, wow.
Ich also, die Innenstadt ist Stadtbild.
Das ist wirklich
nein.
Ja, und da stimmt halt gar nichts mehr.
Es kommt halt alles zusammen. Alles, was die letzten Wochen diskutiert wurde, auch teilweise völlig irrational diskutiert wurde. Ich kann jedem empfehlen, wenn man sich da mal ein Bild von machen will, zur Stadtbilddiskussion, einfach mal nach Essen in die Innenstadt fahren, weil es ja auch besonders tragisch ist. Ich komme ja aus der Ecke da. Münster ist ja gar nicht so und weit
Essen
weg.
Essen ist ja noch, gut, Münster ist sicherlich schön noch, ja, aber ja, Essen ja. ist ja jetzt keine, das ist ja jetzt nicht die schlimmste Stadt, die es in Deutschland gibt.
Essen war ja im Ruhrgebiet die Kaufmannsstadt. Mhm. Also es war die Stadt zum Einkaufen. Dafür also war
mein
Essen
Vater war da vor 45 Jahren mal, ich glaube sogar ein halbes ja. Jahr, ja, beruflich, meinte damals toll ja. und topmodern und...
Essen war die Stadt. Die Leute sind nach Essen gefahren. Das könnt ihr euch gerne mal recherchieren, um einzukaufen. Und wenn man jetzt dort in der Innenstadt ist, dann ist das super, super traurig. Und das ist auch nicht nur ein Migrationsthema, es ist auch das Thema Online-Shopping etc.
Ja, ja, da kommt alles zusammen.
Alles zusammen, was man irgendwie traurig finden kann. Und das, was dann auch so ein Untergang von so einem Stadtbild bedeutet. Und der völlige Kontrast dazu ist der Essener Süden. Glaube ich, kann man schon sagen, ist so das schönste Fleckchen im Ruhrgebiet.
War ich wirklich beeindruckt, ja.
Sehr, sehr wohlhabend. Die Aldis leben da ja, glaube ich.
Ja, ja, genau.
Und ja, Essen ist schon faszinierend.
Also ich kann da noch eine Anekdote erzählen, weil wir haben dann trotzdem das Experiment gewagt und sind dann, also wir hatten das Hotel, das war nicht so eine gute Idee, relativ zentral, das war auch ganz schön, aber gehst da raus und dann willst du dir einen Kaffee holen. Ja, dann war Samstag Allerheiligen, war natürlich das Problem, war Feiertag, hatten die Geschäfte zu, also da war es echt gruselig, da waren nicht viele Leute unterwegs. Wer unterwegs war, war irgendwie so ein bisschen Zombie-Apokalypse. Also es war eigentlich so ein bisschen wie in San Francisco. Da konnte man auch rumlaufen, also wenn weniger los war, also da hast du dann ja auch, ich glaube, da bin ich auch am Sonntag durch die Stadt, dann gerade so durchs Bankenviertel, das ist dann aber auch ein bisschen zentraler, sind viele Hochhäuser, fahren Waymos rum, rennen wenig Leute rum und dann kommt halt der ein oder andere daher gewackelt. So schlimm ist es jetzt in Essen nicht, aber so das Gefühl ist ein bisschen ähnlich. Also wenn jemand unterwegs ist, im Zweifel eher zu meiden. Und wie gesagt, die Geschäfte hatten zu, das war natürlich auch noch ein Faktor. Aber dann sind wir zum Hauptbahnhof, Starbucks, und dann war da ein Lidl. Also der Hauptbahnhof, den fand ich gar nicht schlimm. Der war eigentlich normal. Der war tatsächlich, der hat mich sogar im Gegensatz zum Rest positiv überrascht. Und dann haben wir gesagt, komm, schnell eine Flasche Wasser kaufen, in Lidl rein. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Also es gibt wohl TikToks über diesen Lidl. Völlig überfüllt schon mal. Und also es war, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Es war... brutal. Also es war schon Sodom und Gomorra, völlig überfüllt, also die Schlangen bis nach hinten und das Publikum war gewöhnungsbedürftig. Also wow, das ist schon, also sowas habe ich auch noch nie gesehen.
Kommen wir zu den schönen Dingen. Kommen wir zum vom Essener Lidl direkt ins Borlack.
In Borlack, ja, Gott sei Dank.
Wer ist dein Löwe der Woche?
Ich habe was sag Themenfremdes, ich habe tatsächlich, muss ich den FC Bayern auszeichnen.
Oh, schön.
Weil ich habe mir Folgendes gedacht, es ist faszinierend, also was die da gerade machen, wir sind ja alle beeindruckt und man sieht einfach, dass oft, das gibt mir auch Hoffnung für unsere Wirtschaft und grundsätzlich für jeden und alles, es ist ja eigentlich dieselbe Mannschaft und lustigerweise fehlen ja zwei sehr gute Spieler, also Musiala kaputt, Gott sei Dank trainiert er ja wieder, der wird wahrscheinlich bald wieder spielen. Und Davis, eigentlich zwei Spieler, wo man gesagt hat, ja, eigentlich ohne die kannst du es eh schon vergessen, weil der beste Spieler und der mit Abstand schnellste Spieler, irgendwie wird das eine Katastrophe, wenn die weg sind. Lustigerweise, gut, Diaz hat man dazu bekommen, aber das ist ja eigentlich der einzige. Ja. Und Tah noch, ja. Tah ist natürlich viel besser als hier hinten, jetzt hätte ich fast Backpfeifengesicht Kim gesagt. Also irgendwie der gefühlt irgendwie auch nie genau weiß, wo bin ich eigentlich gerade. Also ich bin leider kein großer Fan von ihm. Also das ist auch auf jeden Fall ein Upgrade. Aber es ist gar nicht so viel geändert worden. Ja, Gnabry war ja auch 2-3 Jahre ein Totalausfall. Auf einmal spielt er irgendwie wie Maradona da. Man muss auch sagen, er spielt jetzt in der Mitte, gefällt mir auch sehr gut. Also es ist schon faszinierend, was da auf einmal möglich ist, wenn du einen guten Trainer hast, der irgendwie da die Stimmung verändert hat, den die Spieler offensichtlich lieben und für den sie laufen, wie blöd. Also dieses Spiel gegen Paris war ja Wahnsinn. Also das ist wirklich beim Zuschauen anstrengend. Das hat man auch selten, dass du dir wirklich denkst, boah, ich muss hier schon durchblasen beim Zuschauen. Und das ist schon beeindruckend, wie dann einfach, wenn so ein bisschen was stimmt, wie dann auch auf einmal so Spieler, die auch schon auf die Mütze bekommen haben, wie ein Kimmich, auch ein Neuer, der jetzt, glaube ich, 39 oder 40 ist.
39, ja.
Wo man sich auf einmal denkt, wow, Gnabry, wo alle gesagt haben vor 2 Jahren, ach komm, die beste Zeit, kannst du alle in der Pfeife rauchen. Und das macht mir irgendwie auch Hoffnung, dass es dann einfach mal, wenn die Stellschrauben stimmen, wenn die Stimmung gut ist und wenn man einfach mal wirklich läuft und sich den Hintern aufreißt, auf einmal ist das Gefühl, alles möglich. Das ist schon faszinierend.
Ja, und es ist top-down, kam der Impuls. Was ja selten ist, aber im Fußball nicht. Aber ja, dann hat es ein, wäre ich jetzt was Führer gesagt oder ein Anführer, ein Chef,
ja.
Der dann neuen Spirit reinbringt. Und plötzlich läuft es. Ja, es war, also fußballerisch war es krass, weil dieses 1:1 Verteidigen, dieses Intensive über den ganzen Platz, das war, ich guck weniger Fußball in letzter Zeit, aber das Spiel, das hat mich so richtig gepackt. Das war richtig, richtig.
Ja, und die zweite stark. Halbzeit, das war körperlich anstrengend, weil das ist schon wirklich grausam. Weil irgendwie rechnest du ja damit, ja, nach dem 2:1 war ich mir eigentlich sicher, dass die noch eins kassieren, weil irgendwann. Ja. Aber dass sie das auch noch überstanden haben.
Nee, passt, gehe ich mit. Boalak, Löwe der Woche geht an FC Bayern und Trainer Vincent Kompany. Apropos Führer, ich habe diese Woche herausgefunden, gestern Abend rausgefunden, dass ich rechtsradikal bin.
Hast du keinen Löwen der Woche? Der kommt gleich.
Nein.
Gut.
Ich habe diese Woche keinen.
Das ist ja ärgerlich. Das bist du selbst.
Das bin ich selbst, weil ich jetzt weiß, dass ich rechtsradikal bin.
Ja, ich habe den Test auch gemacht.
Also Leute, worum geht's? Wir machen ihn jetzt auch nochmal zusammen, weil es ist zu schön, um wahr zu sein. Die Zeit hat einen Test gemacht, der da heißt, gehören Sie zur politischen Mitte? Migration, Klima, Wirtschaft. Testen Sie, wo Sie politisch stehen und was die Deutschen insgesamt denken. Aber Achtung, nicht immer ist die Mitte der beste Ort. Und es sind 13 Fragen. Und die gehen wir jetzt mal durch. Und anhand dieser 13 Fragen will die Zeit feststellen, ob wir links oder rechts sind oder zur Mitte gehören. Fangen wir an mit der ersten Frage. Steuern versus Sozialleistungen. Wie ist Ihre Meinung zum Thema Steuern und sozialstaatliche Leistungen? Weniger Steuern oder mehr Steuern? Ich schicke euch die Screenshots immer rein und dann gibt es so eine Skala, wo man sich hin und her bewegt.
Die Frage ist, da sind wir schon wieder bei der Fragestellung, die dümmer geht's nicht, weil ich meine, Steuern, ja, ich meine, also wer pauschal grundsätzlich bei allen Steuern für mehr Steuern ist, dem muss man sowieso schon mal die Geschäftsfähigkeit absprechen. Und der die Frage stellt eigentlich auch, weil ich meine, Unternehmenssteuern, Körperschaftssteuer, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Einkommensteuer, Mehrwertsteuer, also ganz ehrlich, das ist, die Frage ist ja schon dumm. Aber gut, ich meine, ist ja logisch, dass man weniger Steuern sagt.
Also es gibt 11 Punkte auf der Skala. Ich bin fast auf null, also auf der für ganz, ganz wenig Steuern. Also für weniger Steuern und weniger Sozialleistungen. Hier muss man ja aber auch differenzieren.
Ja.
Es gibt ja Sozialleistungen, die ich richtig finde.
Natürlich, ja so. Klar.
Gut,
ja, sagen wir den vorletzten so. Das
vorletzten.
Nicht ganz extrem, okay. Ja.
Steuern für Reiche. Reiche Bürgerinnen sollten mehr Steuern bezahlen als bisher.
Was ist reich? Also so. Das Problem ist, reich fängt ja schon bei den meisten bei 100.000 Euro an.
Und da bin ich ganz klar auf nicht zustimmen, weil wir zahlen alle genug Steuern.
Ja, da würde ich auch das Vorletzte nehmen oder von mir aus auch das Letzte, ja.
Da
vor allem aber auch schon wieder definiere reich. Also sprechen wir von einem Milliardär oder sprechen
einmal Reiche und wir sind Höchststeuerland.
Ja.
So.
Nicht bei Vermögen kann man argumentieren, klar, aber ja gut, aber ich, ja.
Das Bürgergeld sollte deutlich abgesenkt werden. Da bin ich übrigens nicht dafür. Weil ich finde, das Bürgergeld, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, das ist jetzt nicht so hoch. Eher der Niedriglohnsektor wird viel zu hart besteuert.
Ja, ja.
Sich deshalb nicht lohnt.
Ja, ich finde auch dieses, da müsste man auch, das ist auch so eine dämliche Frage, weil da geht's ja um, wer kriegt es, wie lange. Also ich finde eine soziale Sicherung, wie das ja auch die nordischen Länder zum Beispiel machen, die könnte ja theoretisch sogar viel höher sein, wenn ich sie zum Beispiel begrenze. Wenn ich sage, ja. Okay, du kriegst jetzt, wenn du eingezahlt hast, setzen wir mal voraus, ja. Oder schon mal gearbeitet hast, dann kriegst du von mir aus auch ein Jahr oder vielleicht 2 Jahre wirklich massive Unterstützung, aber dann zum Beispiel halt nicht mehr. Also da hängt so viel dran, aber da würde ich jetzt sowieso auch mal nicht ganz extrem sein, weil
können wir uns sagen, auf
Kriegsentscheid.
Auf Stimme eher nicht zu.
Ja. Oder die Mitte. Ja, gut.
Zu spät.
Ja.
Zuwanderung. Sollte man die Zuwanderung nach Deutschland beschränken? Dann kann man Zuwanderung erleichtern oder Zuwanderung einschränken.
Auch eine dumme Frage, weil da ist ja die alles entscheidende Frage.
Was, qualifiziert also, oder nicht?
Qualifiziert brauchen wir plus 10.000%, ja. Unqualifiziert minus 10.000%. Es ist halt natürlich beschränken, weil sonst...
Gehen wir mal so hier von 8 von 10, ja, oder so.
Also
Anpassung an deutsche Kultur. Einwanderinnen, Einwanderer sollten verpflichtet werden, sich der deutschen Kultur anzupassen.
Ja, das finde ich schwachsinnig. Also verpflichten so. Also wie verpflichtest du jemanden? Also verpflichtet wirst du automatisch, also ganz vereinfacht, wenn jemand sich auf Dauer nicht selbst über Wasser halten kann, dann läuft halt seine Genehmigung oder wie man das immer, gibt's ja in anderen Ländern auch, aus. Also so gesehen wirst du dadurch ja verpflichtet, aber jetzt extra, sollen die jetzt jodeln, ein Jodeldiplom machen, das finde ich, sowas finde ich immer ein bisschen lächerlich.
Ja, die Verpflichtung, da hast du schon recht.
Nicht so. Aber die Fragestellung ist auch schon, was soll das heißen? Das
machen
ist ja auch
wir mal
ganz vage formuliert.
Stimmen wir mal eher zu, weil deutsche Sprache lernen wäre schön, also nur für eine Wunschvorstellung, die man hat und hier sich an das Recht zu halten etc.
Ich meine, an sich ist das ja logisch eigentlich, so. Aber ja.
Gleichstellung. Die staatlichen Maßnahmen zur Gleichstellung der Frauen in der Gesellschaft gehen heute schon viel zu weit, so ist die Frage. Stimme voll zu, stimme nicht zu. Da habe ich schon teils gemacht, weil ich...
Ja, also Gleichstellung ist ja Gleichberechtigung, Gleichstellung, das ist ja auch so eine lächerliche Diskussion. Also ich vorm Gesetz sind ja alle gleich, also da gibt's ja keine Unterschiede.
Bleiben wir mal in der Mitte.
Mag es vielleicht noch irgendwie eine seltsame Ausnahme geben, aber ja, bleiben wir in der Mitte. Aber von Quoten zum Beispiel halte ich nichts.
Gendergerechte Sprache. Schreib- und Redeweisen der gendergerechten Sprache, zum Beispiel Bürgerinnen, sind sinnvolle Maßnahmen.
Das ist ja lächerlich.
Keine sinnvollen Maßnahmen. Oder findest du
das? Nein, das ist für Gendern finde ich absolut lächerlich.
Abgaben auf fossile Brennstoffe. Zur Bekämpfung des Klimawandels sollten die Abgaben auf fossile Brennstoffe wie Öl, Gas und Kohle erhöht werden.
Ja, das kommt halt auch immer auf die Umsetzung drauf an. Also eine gewisse Preislenkungswirkung, da sind sich ja auch viele einig, ist ja nicht grundsätzlich verkehrt. Die Frage ist halt, wie setze ich es um und wie ist der ganze Mechanismus aufgebaut? Zum Beispiel in der EU ist ja auch das Problem,
wenn... Weltweiten Kontext mal sehen.
Ja, die einen sparen ein, dafür können die anderen mehr rausballern und so. Da wäre ich jetzt auch mal so in der Mitte eher, oder? Oder zumindest so, ja... Das ist halt...
Wie ich stimme eher nicht zu, also ein bisschen weiter bei nicht.
Ja, dann
stimme.
Vielleicht ein bisschen, ja...
Tempolimit. Auf allen Autobahnen sollte ein Tempolimit geben.
Mir ist das Tempolimit ehrlich gesagt mittlerweile wurscht, weil das ist auch so eine, das ist auch so eine Kultdiskussion. Aber ich bin
weniger
dagegen. Ja.
Stimme eher nicht zu. Mietpreise. Der Staat sollte die Mietpreise stärker regulieren.
Ja, das halte ich auch für...
Stimme eher nicht zu.
Für Mist.
Staat und Wirtschaft, Frage 11 von 13. Der Staat sollte sich aus der Wirtschaft heraushalten. Ich denke, da können wir voll zustimmen.
Ja, natürlich nicht, also klar, Regeln brauche ich, also so gesehen, dass er sich komplett raushält, ist natürlich auch Unsinn, weil wir brauchen ja ein Regelwerk, das sollte halt möglichst einfach und schmal sein, da würde ich dann auch...
Stimmt eher zu.
Ja, auf jeden Fall, ja, natürlich.
Schuldenbremse, die Schuldenbremse sollte gelockert werden.
Ist sie doch schon. Noch...
So, steht
ja. Ja, es ist... Ja, gut.
Für diese Regierung nicht grundsätzlich könnte man.
Ja, das müsste halt, für mich müsste es halt an sinnvolle Investitionen gekoppelt sein.
Mit diesem Staatsapparat würde ich nicht zustimmen.
Ja, eher nicht.
Ja.
Oder in der Mitte.
Und die letzte Frage, europäische Einigung. Die europäische Einigung sollte weiter vorangetrieben werden.
Ja, das ist auch eine dumme Frage. Wirklich jede Frage ist eigentlich, fast jede ist dumm, weil das ist halt auch die Frage, wo. Bei manchen Sachen bin ich da voll dafür. Also wenn es zum Beispiel um Themen wie Sicherheit geht und so weiter und so fort oder auch Sachen abbauen, also Bürokratie abbauen, Sachen vereinfachen, also da
haben wir mal in der Mitte.
Ja, würde ich jetzt auch, bei anderen Sachen ist es halt dann schwachsinnig, also ja, Mitte ist gut.
Okay, hier ist unser Ergebnis, ich mache mal einen Screenshot.
Immer noch rechtsradikal.
Nur 6% sind rechts von uns. 92% sind links von uns.
Allein schon rechts, aber das ist ja auch rechts, links. Also
wir sind rechter als die AfD, laut Zeit.
Ja, das ist ja lächerlich.
Es ist wirklich...
Das ist wirklich lächerlich. Das ist wirklich Volksverblödung.
Macht mal diesen Test und dann seht ihr hier unten auch, wir blenden es ein, wo sich die politischen Parteien einsortieren. Und ich finde, wir waren jetzt echt moderat.
Ja, also wirklich, wir haben ja oft jetzt... Wir haben ja keine einzige extreme Antwort vor allem gegeben. Ja. Oder? Allein da kann ja schon nicht eigentlich nicht so ein...
Und nur 6 Leute von 100 sind rechter als wir. Also laut diesem Test sind wir rechtsradikal. Weil wir stehen ja noch rechts von der AfD. Das wäre ja rechtsradikal. Und besonders spannend wird, wenn ihr dann runterscrollt, dann schlüsselt die Zeit auch die Fragen einzeln auf und gibt dann quasi offen an, was sie als links und was sie als rechts einsortieren.
Das ist ja auch schon, das macht diesen Test ja noch dümmer, dass der
Stopp.
Es gibt nur links und rechts. So,
Das Tempolimit wird in links und rechts eingeteilt.
Ja,
das muss man sich vorstellen.
Das meine ich, eine absolute Idiotie.
Und wenn man dagegen ist, gegen das Tempolimit, wird man hier als rechts eingeteilt.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Das muss man sich mal geben. Was hat das mit links oder rechts zu tun?
Das ist ganz spannend und ich glaube, wir haben mittlerweile, wir haben ein Problem, dass sich Leute, die sich selber als links definieren, teilweise glaube ich schon gar nicht mehr, die wissen glaube ich teilweise gar nicht, was links ist, also vom Grundprinzip her schon, aber die kennen quasi nur noch, okay, ich bin links, links ist gut und alles, was jeder, der anders ist als ich, ist quasi rechts. Also es gibt sowieso noch sowas wie liberal oder so, existiert ja schon gar nicht mehr. Und diese extreme Verschiebung so, also quasi jeder, wenn ich jetzt links extrem bin oder links bin, jeder, der nur quasi einen Millimeter anders ist, ist schon, das ist ja nicht rechts unbedingt.
Also, nee, wenn, stopp, also es werden mittlerweile Themen reingerührt in das Links-Rechts-Schema, die dann nichts verloren haben. Das Thema Tempolimit hat nichts in diesem Schema verloren. Ob ich jetzt gegen das Tempolimit, also
gut, streng genommen, wenn man jetzt sagt, das Problem ist ja auch rechts, dieser Begriff ist ja mittlerweile sowieso so, wie sagt man's, missbraucht oder vergewaltigt. Also früher war die CDU waren ja quasi die Rechten und rechts kommt ja einfach nur daher, dass man früher die vom König links und rechts, also für quasi konservativ, also dass er den Stand erhalten, der quasi da ist. Das wäre das Einzige, wo man beim Tempolimit sagen kann, ja gut, das ist, nee, ist es ja auch nicht, den Status quo quasi behalten, es gibt keins, aber ich glaube nicht, dass das so gemeint ist.
Nein.
Also,
wie ich,
das ist ja,
es ist eine so,
völliger Schwachsinn.
Also zum einen ist es hart unterkomplex, wie das dargestellt wird, und zum anderen glaube ich, dass das Links-Rechts-Schema auch gar nicht mehr zielführend ist.
Nein,
In unserer Politik.
Die Linken verhalten sich ja teilweise sehr rechts. Das ist ja auch der Witz an der Sache.
Ich würde es eher wirklich in konform und nicht konform mittlerweile einteilen.
Oder Idiotie und nicht Idiotie.
Naja, und
auch Staatsgläubigkeit.
Ja,
sagen.
Was gar nicht mehr was auf dieser Skala gar nicht mehr berücksichtigt wird, sind Leute, die liberal beziehungsweise libertär denken. Weil wenn du diese Fragen der Zeit liberal beantwortest oder libertär beantwortest, dann bist du automatisch rechts. Und kein Tempolimit, das ist eine Nonsensdiskussion, aber ist eher eine liberale, libertäre Einstellung.
Ja, und der Liberale hat auch, glaube ich, wichtig immer einen Kontext dazu, weil, ich meine, du siehst sehr schön diese Verblödung, das ist ja wirklich diese Hufeisentheorie. So links, sag mal, ganz links, so ja, so Nationalitäten gibt's nicht, so nach dem Motto, Staatsgrenzen gibt's auch nicht. Ganz rechts, so nach dem Motto, jeder Ausländer ist schlecht. Und hintenrum ist das beides auf seine Weise völlig idiotisch. Und das hat ja auch keinen Kontext.
Ja.
Und der Liberale, würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht irgendwo in der Mitte und sagt halt, ja, okay, ich kann diese Frage gar nicht beantworten, weil die Frage schon idiotisch ist.
Ja. Und ich glaube, dass dieser Test wunderbar zeigt, warum die angebliche politische Mitte sich auch immer so framen muss, damit sie und sich die Leute deshalb auch nicht mehr der politischen Mitte verordnen.
Allein dieses sind sie Mitte, da fängt schon an, so bist du quasi ein normaler Mensch oder nicht? Und das ist schon, also das ist ganz weird, finde ich.
Ja, und deshalb da wirklich mein Appell an alle, kommt weg von diesem Links-Rechts-Schema. Auch also ja. es bringt nichts. Es ist mittlerweile so diffus geworden, die Grünen mit ihren Militarisierungsfantasien etc. Das ist sowas von Anti-Links. Also
genau daran sieht man es sehr schön. Also oder auch mit dieses Versessensein, Merz sagt Stadtbild, und es ist sofort dieses Aussehen. Das ist ja auch so sehr rechts, dass man so Leute, das sollte ja quasi eigentlich kein Thema sein, so dass man ständig so, wie sieht der aus, welche Nationalität, dieses Versessensein, dieses ständig alle Leute bewerten, Etiketten aufkleben und so, das ist ja auch nicht links. Das ist ja auch so eigentlich völlig Gaga.
Es ist schon beachtlich, wie so ein Test dann konzipiert ist und wie man mit normalen Antworten dort.
Das ist ja auf dem Niveau von diesen Facebook-Horoskop-Tests, so welcher Typ bist du, so das Niveau hat das. Also es ist lustig, aber es ist völlig verblödet. Ich habe auch eine sehr schönen Denkfehler bei, jetzt nennen wir sie mal, bei Linken entdeckt, und zwar zwei sehr schöne Sachen. Wir haben ja letztes Mal über Lab Coffee gesprochen. Also diejenigen, die sich über billigen Kaffee aufregen, ich würde die jetzt mal auch eher links verorten, auch wenn es wahrscheinlich gar nicht klassisch links ist, aber sie würden sich wahrscheinlich selber als links bezeichnen. Die beschweren sich über billigen Kaffee, aber das sind ja dieselben, die eine Dönerpreisbremse fordern und eine Mietpreisbremse. Ja. Also da sieht man ja schon, okay, Gugu Gaga, also passt hinten und vorne nicht zusammen. Und was ich auch zum Schießen finde, es ist ja gerne so, was, ein Staat hat eine Staatsgrenze und Nationalitäten, ja wie, das ist doch völliger Schwachsinn. Das ist ja eigentlich auch so eine Position. Aber was ich sehr, sehr spannend finde, das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen, auch ich habe mich auf Twitter ja schon mal über die Wegzugsbesteuerung aufgeregt, und zwar ist das ja Wahnsinn. Also wenn wir jetzt mit unserem Unternehmen weg wollen würden, dann gäbe es ja einen fiktiven Verkauf. Also das Unternehmen gäbe es dann immer noch. Es würde quasi nichts passieren. Wir würden jetzt von Deutschland nach Nicaragua gehen. Es würde unterm Strich nichts passieren, aber es würde so besteuert werden, als hätten wir das Unternehmen verkauft, obwohl wir das gar nicht verkauft hätten. Das heißt, wir wären sehr pleite oder bräuchten einen sehr, sehr hohen Kredit, um einfach nur die Steuern zu bezahlen. Und da habe ich mich natürlich auch schon mal, was heißt, drüber aufgeregt. Ich habe das halt mal angesprochen, dass man sich das halt mal vorstellen muss. Und dann kam auch sofort auf Twitter so, ah, hier, du Hetzer. Und dann kommt ja sofort dieses, ja, du hast ja auch so viel genommen. Und da finde ich sehr interessant, da ist auf einmal die Staatsgrenze, wenn es um Steuern geht. Wow, da ist auf einmal die Staatsgrenze aber ganz hoch, da wird die Mauer so hochgezogen. Finde ich auch einen sehr schönen Denkfehler.
Guter Punkt. Dazu noch zum Thema Lab Coffee, weil du es ansprichst.
Da ist die Nationalität, weißt du, da ist die Nationalität auf einmal das Wichtigste, was es gibt, die ja sonst nicht mehr existieren darf.
Staaten gibt's ja nicht.
Ja, Staaten gibt's ja nicht.
Thema Lab Coffee und die Gentrifizierung. Du hast gesagt, die Leute, die sich über günstigen Kaffee beschweren, beschweren sich aber über teuren Döner und teure Mieten. Ein kluger Kommentar war da drunter, weil ich ja auch gesagt habe, seit wann ist denn Gentrifizierung, wenn die Preise sinken? Er sagte, naja, Gentrifizierung beschreibt erstmal nur Verdrängung durch Preisdruck. Und der kann nach oben kommen, also von oben oder nach unten. So.
Aber eigentlich ist es doch Aufwertung, oder?
Also man kann das ja so sehen. Das ist beim Privatkonsumenten natürlich dann ist, wenn die Preise steigen. Aber im Sinne von Unternehmen, vom Wettbewerb, wenn die Preise nach unten gesenkt. Kann man ja so sehen. Aber wenn das die Quintessenz ist, dann müsste ja das Ziel dieser Leute sein, dass wir Preisabsprachen haben und in einem Kartell leben. Weil dann sind die Preise immer gleich.
Naja.
Das wäre dann quasi das wäre die Traumvorstellung der Leute, die jetzt sich beschweren, dass wir einfach überall dieselben Preise haben und sich die Unternehmen einfach absprechen und sagen, heute machen wir es so, morgen machen wir es so. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist.
Schwierig, ja. Ist dann auch schon wieder ein Denkfehler. Also das meine ich, das ist in der Theorie, klingt das erstmal mal ganz schön, aber dann, wenn man es durchdenkt, ist es halt schon ein bisschen schräg. Aber trotzdem, Gentrifizierung ist für mich nach wie vor ja eigentlich so eine Aufwertung und dass es teurer wird, natürlich auch die Mieten zum Beispiel, und dass halt Leute mit niedrigerem Einkommen dann halt wegziehen müssen oder sich das nicht mehr leisten können. Das ist eigentlich so der Klassiker. Habe ich mir auch diese Woche, ist jetzt eine Studie nur, aber die auch zu dem Schluss kam, dass Gentrifizierung unterm Strich dann ja, dass die Mieten zum Beispiel ein bisschen steigen, aber dass sich auch jetzt bei den Läden und bei der Struktur und unterm Strich dann auch nicht so viel ändert. Also dieses so nach dem Motto, es verschwinden jetzt alle Kiez-Cafés und so, das ist halt auch eine These, aber naja.
Und sollte die Gentrifizierung in Hamburg voranschreiten, weil man dort klimaneutral werden will, dann möchte ich auch nochmal in ein paar Jahren schauen, wie dann das Narrativ der Leute ist.
Das wird spannend. So, ich habe mich zuletzt auch ein ganz spannendes Jahr mit Longevity beschäftigt. Also das ist echt... Ist schon interessant, was da. Ich bin echt gespannt, so wie viel von dem, was da in der Pipeline ist, Krebsfrüherkennung und was es da alles gibt. Natürlich auch Behandlung von Alzheimer, Depression und so weiter und so fort. Das ist echt Wahnsinn. Bis hin natürlich zu ganz wilden Sachen, da bin ich mal gespannt. Dann natürlich die Genschere und was du dann sozusagen alles rausschneiden kannst und so. Da bin ich echt gespannt, wie viel davon in Umsetzung kommt. Also der Stand heute der Forschung ist natürlich schon brutal. Aber ich bin schon gespannt, wie lange es dauert, bis die Sachen dann wirklich mal kommen. Weil irgendwie hat man das Gefühl, so viel ist da in der Realität oder in der Realität des normalen Menschen noch nie angekommen.
Weil du es ansprichst. Wir haben dazu auch etwas produziert. was jetzt brennt. Ja, was jetzt live ist. Wir haben ein E-Book verfasst zum Thema Longevity mit Fokus auf Anlegen. Mit Fokus auf spannende Unternehmen, börsennotierte Unternehmen, die in diesem Bereich ja federführend sind, die Pioniere sind und die die Zukunft im Bereich Longevity gestalten können. Wichtig, Leute, ihr könnt euch dieses E-Book gratis downloaden. Es sind 60 Seiten geworden von unserem Research-Team.
Wahnsinn,
mit einer riesen Einleitung, was die aktuellen Trends sind, was das überhaupt ist, weil viele verstehen das auch einfach falsch. Longevity ist nicht einfach nur älter werden, sondern auch gesünder älter werden. Und es ist
nicht nur Transhumanismus.
Nein.
Im Gegenteil.
Und das haben wir mal aufgedröselt und sind am Ende, haben glaube ich sogar 16 Aktien. Es sind Geldideen. Es ist eine Vorstellung von 16 Aktien, die dort federführend sind. Teilweise richtig, richtig heiße Kisten dabei.
Von konservativ normal bis völlig.
Ja, bis einfrieren
verrückt,
und
ja.
Gucken, was in der Zukunft passiert. Ist aber super, super spannend. Könnt ihr euch jetzt gratis downloaden. Ist mal ein Dankeschön an euch. War wirklich jetzt wochenlange Research-Arbeit und es ist schon ein mega, mega spannendes Thema. Man hat ja das Gefühl, dass jeder Superreiche so ein Herzensthema hat. Entweder Weltall.
Ja, ja, klar.
Eigentlich ist es Weltall oder Longevity.
Oder beides.
Oder beides. So, und ja, ich glaube, die Milliardäre, die haben einfach ein Problem mit ihrer eigenen Endlichkeit. Weißt du, die einen wollen dann irgendwie auf dem anderen
Platz. Ist ja auch ärgerlich, wenn du 50 Milliarden hast, dann stirbst du halt nicht so gern.
Ja. Ja, ja. Ja.
So, und ja, es ist natürlich dann. Wenn jeder Tag, ja gut, ob die so alle so glücklich sind, weiß ich nicht, aber ich schätze mal schon glücklicher und mit einem einfacheren Leben als so der Otto Normalverbraucher, da ist es dann vielleicht halt schon ärgerlich. Dann denke ich, Mensch, jetzt habe ich es einmal geschafft und jetzt habe ich noch 20 Jahre. Ist dann schon ärgerlich.
Es gibt ja die These, dass der erste Mensch, der 300 wird, schon geboren wurde.
Ja, das muss man sich mal vorstellen.
Ja. Die Frage ist, ob das so erstrebenswert ist.
Ja, es ist schon, also was natürlich, das hat ja auch viele spannende Aspekte. Also es fängt ja damit an, dass, das ist auch interessant, die Lebenserwartung ist ja.
Oh, hier ein Krampf.
Ich wollte gerade sagen, schon nicht, dass du uns hier noch den Haftbefehl machst. Hier noch. Die Doku ist ja Wahnsinn, was das für Wellen schlägt gerade. Ich habe es fast geguckt, mir fehlt noch eine halbe Stunde. Wo war ich jetzt? Dass wir natürlich so lang leben wie noch nie. Das ist klar, aber trotzdem ist es natürlich mal die Frage, wie gesund ist man dann? Und es ist auch interessant, zum Beispiel heutzutage ein 70-Jähriger ist kognitiv ungefähr so, wo vor 20, 30 Jahren ein 53-Jähriger war. Da sieht man schon, dass man auch, wenn man älter ist, dann schon fitter ist, dass es da schon natürlich Vorsprünge gibt. Das ist ja auch total interessant bei der Gen Z und so, diese Trends, man muss auch aufpassen, dass man es nicht komplett überdreht, aber dieses gesünder, kein Alkohol und mehr tracken und wirklich Gesundheit schon fast als Kult. Das wird ja auch helfen, dass die Menschen länger, gesünder bleiben, was dann auch wichtig ist, also bei Themen wie Arbeitskräftemangel oder auch, wenn man sich natürlich die Gesundheitskosten anschaut, also die sind ja heute schon ein Riesenproblem, ja. Also da kann man natürlich auch viel einsparen, also wenn die Leute lang leben, aber dann halt lang krank sind, das sind ja brutale Kosten, also das hat so viele spannende Aspekte, das ist wirklich Arbeitsmarkt, Gesundheitskosten und, das ist schon
Ich sag spannend. Immer, wir kriegen ja viele Fragen dann auch zum Thema investieren, was soll man machen, bla 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 bla. Meine Antwort ist eigentlich immer auch, ich habe keine Glaskugel. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert. Aber wenn ich mich so für einen Megatrend entscheiden müsste, dann wäre es die Demografie.
Ja.
Weil das ist etwas, das können wir nicht ändern. Und wir forschen
sehr, 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 sehr langfristig, aber das dauert schon verdammt lang.
So,
ja.
Aber die Forschung im Bereich Longevity geht ja eher davon aus, dass wir das halt noch weiter verstärken, den Trend, den wir haben.
Ja, klar.
So, und das ist wirklich so ein Megatrend, wenn man so sagen will, wo ich sage, okay, ich glaube, der ist so stabil über die kommenden Jahrzehnte, da wird noch einiges passieren, da werden noch einige Gewinner raus hervorgehen. Ob es dann die Unternehmen sind, wo man sich jetzt einfrieren kann, das weiß ich nicht. Es kann ja sein, dass es irgendwann irgendwie klappt. Aber da wird auch so viel bei den Grundlagen gemacht. Das ist schon extrem faszinierend. Ja.
Ich weiß auch gar nicht, ob das kann natürlich gut sein, das kann auch schlecht sein. Also ich habe mir das Neue schon gedacht, ich werde jetzt auch schon ein alter Mann, dass man eigentlich so, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel die Innenstädte anschaut, das ist ja überall so. Und das ist natürlich auch einfach, du hast vorher gesagt, Online-Shopping, das ist ja auch so ein Thema. Ich will das jetzt auch gar nicht so, früher war alles besser, aber natürlich war es früher, wenn man jetzt in die Stadt gegangen ist, war es schöner, weil da war halt irgendwie, was heißt schöner? Heute ist wahrscheinlich das Angebot natürlich viel, viel besser. Also früher war es, ich meine, was es da in den Läden gab, das war nett, aber man hat schon das Gefühl, heute kriegt man einfach viel, viel mehr, im Zweifel auch günstiger. Also heute ist man eigentlich viel besser, es geht einem viel, viel besser. Also einem geht es jetzt natürlich sowieso besser als jetzt mit 12 oder 10. Aber irgendwie war es damals trotzdem schöner. Weil es ist ja auch, weißt du, es ist ja nicht schön, wenn du siehst in Städten so, es geht vielen Menschen nicht wirklich gut. Es sieht scheiße aus. Es ist irgendwie kein Vibe mehr da. Das ist ja schon auch ein Problem. Und wenn es einem dann persönlich gut geht, ist schön, dann hockt man hier, wie du es letzte Woche oder beschrieben hast, hockt man dann in seinem Bonzenviertel und hockt da. Und das ist auch nett. Aber irgendwie bedrückt einen das ja trotzdem, wenn es nicht so richtig gut läuft. Und wenn man merkt, oh, da hängt irgendwie so ein Schleier drüber, generell über der Wirtschaft und so, das ist schon ein Problem.
Steht auch in unserem Research, du sprichst es an, wie wichtig die psychische Verfassung ist.
Ja, soziale Kontakte und so weiter.
Also soziale Isolation ist einer der Haupt, also korreliert mit niedrigeren Lebenserwartungen. Mhm. Und das ist vielleicht der einzige Trend im Zeitalter von, ich scroll lieber auf meinem Smartphone, anstatt rauszugehen, der so ein bisschen dagegen spricht. Weißt du, weil die soziale Isolation schon voranstreitet. Die Frage ist, ob das Internet mit all den modernen Technologien, die es dann vielleicht gibt, doch auch ein sozialer Ort werden kann. Oder auch schon ist, das weiß ich nicht. Da ist wahrscheinlich
ja,
auch
die Datenlage. Aber halt aus. Ein schon toxischer, negativer, also das hat ja so viele Elemente, dass der Umgangston natürlich, also so benimmt sich ja keiner im echten Leben.
Außer
ganz,
wir.
Ganz, ganz auch wenige, wir. Außer wir. Also das ist schon mal sehr toxisch. Du hast den Vergleich, du hast natürlich auch eine Scheinwelt und so weiter und so fort. Also das ist natürlich im Vergleich zum echten Leben schon ein Riesenproblem. Natürlich ist es auch toll, was du heute, wenn man es positiv nutzt, ist es natürlich Wahnsinn. Das verstehe ich ja auch nicht. Also eigentlich müssten die Leute ja heute so schlau und gebildet und optimiert sein wie noch nie, weil du musst dir mal vorstellen, heute auch zum Beispiel an die Schulzeit erinnert. Früher, es gab ja nicht mal Google. Heute kannst du dir notfalls alles 100.000 Mal erklären lassen, gehst auf YouTube oder sonst wohin, kostenlos, kannst es dir 10 Mal anschauen. Früher Nachhilfe musst du dir erstmal leisten können und der Nachhilfelehrer ist dann halt eine Stunde da und dann ja, kannst halt nicht 100 Mal dir das erklären lassen. Also eigentlich war ja Bildung noch nie so gut, so günstig und so allzeit verfügbar. Also die Leute müssten eigentlich schlauer sein denn je.
Aber ich glaube, Bildung ist auch der Prozess.
Ja.
Dass ich es mir anlerne, antrainiere. Und den überspringst du halt jetzt.
Ja, das kann schon sein. Ne?
Und ich weiß nicht, ob es dann wirklich Bildung ist oder einfach nur verfügbares Konsum. Wissen, Konsum, ja. Konsumwissen. Ich glaube, das ist schon eine Frage, die wir uns stellen müssen. Passend dazu, ich habe jetzt den neuen Podcast von Joe Rogan gehört mit Elon Musk, der war jetzt wieder da. Die sind ja mittlerweile sind ja mittlerweile befreundet. Und Elon Musk hat ein paar steile Thesen rausgehauen. Das eine, worüber irgendwie alle reden, er hat gesagt, dass der Roadster, also dieser Supersportwagen, er hat so ein bisschen angedeutet, dass der vielleicht fliegen könnte. Mhm. Das ist aber gar nicht so wichtig. Er hat, ich finde, zwei super spannende Dinge gesagt. Das eine ist, er hat gesagt, er glaubt, dass in 5-6 Jahren die Leute im Internet wie 90-95% nur noch AI-generierten Content sehen werden. Also auch dann nicht mehr dich und nicht mehr mich.
Weil sie es wollen oder weil es einfach überflutet wird?
Ja, okay. So.
Aber ich glaube, dass das ja eher dann zu einer Gegenbewegung führt.
Also ich glaube das auch. Also da würde ich ihm widersprechen. Ich glaube, dass
viel Schrott kommt, das ist klar. Aber ich glaube nicht, dass die Leute es unbedingt wollen. Weil sonst hätten wir es ja auch jetzt schon. Warum sollte das noch 5 Jahre dauern? Das geht ja jetzt schon. Gut, in 5 Jahren ist es besser, aber trotzdem.
Vielleicht deutlich besser.
Ja.
Aber vielleicht aber ist es auch so, dass wir in 5-6 Jahren dich einscannen und dann keiner mehr merkt, dass du es nicht mehr bist.
Ja, gut, okay, aber dann
oder
ist es ja trotzdem
es,
der
Kontext.
Ja, aber dann ist ja trotzdem...
I don't know.
Ja.
Und das Zweite ist, er hat gesagt, dass es in ein paar Jahren keine Apps mehr geben wird. Also, dass dein Smartphone nur noch dafür da ist, einen Bildschirm zu haben und Audio zu haben. Nichts anderes mehr. Und es ist einfach nur noch ein Device für deine AI. Und alles,
ja, das ist ja relativ logisch. Ich meine, wir sehen es ja jetzt schon bei...
Ah, finde ich schon krass.
Bei ChatGPT sehen wir ja schon, dass das eigentlich alles auffrisst. Also die ganzen anderen Sachen, dass die da quasi integriert werden. Und dann, ja, wie sich das weiterentwickelt, mal sehen.
Aber stell dir mal
ist ja relativ logisch eigentlich. Ja.
Aber stell dir mal vor, die App-Kultur stirbt komplett. Also dieses ganze Universum an, diesen Millionen von Apps. Apps, das heißt auch Webseiten, alles.
Aber wo lädst du dann hoch? Also es muss ja dann trotzdem noch irgendwo einen Ort geben, wo ich dann reingehe.
Er hat gesagt, die gesamte, das AI, dein Device wird zum Portal und du kriegst alle Informationen, nur noch durch die AI. Und durch nichts anderes mehr, nicht mehr direkt. Die Leute holen sich alles nur noch über ihre AI. Das finde ich schon in dem Sinne spannend, weil wir haben ja auch hier in unserem Unternehmen, wir haben ja auch Langfristziele und Pläne. Mhm. Und das ganze Thema, ich meine, jetzt bei Beating Beta aus der Community von unseren Kunden kommt auch häufig, hey, wir würden uns eine Mobile-App wünschen. Oder wir würden uns das wünschen, so technische Dinge. Und wenn dann so jemand sagt, so ja, in ein paar Jahren, so, dann habe ich mich auch gefragt, boah, bei uns ist es jetzt noch relativ auf einem kleinen Niveau. Mhm. Aber was so größere Unternehmen, womit die sich jetzt beschäftigen, mit was für grundlegenden Fragen die sich jetzt beschäftigen müssen.
Aber was ich da nicht verstehe, also trotzdem bräuchtest du ja noch einen Ort, also dass die AI, das sag ich mal, das ist ja wie so eine zweite Persönlichkeit, sag ich mal, der stellt dir vielleicht was zusammen oder du gehst jetzt hier rein und sagst, keine Ahnung, ich will jetzt die Börsennachrichten hören. Dann muss er es ja trotzdem von irgendwo ziehen. Also der kann sich ja nicht selber ausdenken. Also dann muss es ja trotzdem noch Orte geben, wo ich vielleicht nicht mehr direkt hingehe, aber wo die AI sozusagen hingeht und dann es irgendwo zieht. Also das ist ja auch die Frage dann, wie das irgendwie, also das kann ich mir schon vorstellen, dass du die Apps jetzt hast und dass du einfach sagst, so hier, die AI stellt mir das quasi alles zusammen, aber die AI braucht ja irgendwie einen Ort, wo sie es ziehen kann.
Mhm. Es würde aber bedeuten, dass du als Unternehmen im B2C-Bereich nie wieder den direkten Kontakt zu deinen Kunden hast, wenn du only digital bist.
Ja, gut, das ist aber auch eine Frage dann mit den Rechten. Vor allem, du bist dann ja im Endeffekt, also heutzutage hast du ja SEO, also Suchmaschinenoptimierung, und das wäre dann ja, das gibt's ja jetzt auch schon, dass du quasi optimierst auf die KI. Und dann ist ja auch die Frage, wie kann man die manipulieren, beziehungsweise dann, wer ist der Meistbietende, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist ja auch eine Regulierung und was weiß ich, Manipulation. Muss man sich ja mal nur vorstellen, wenn ich jetzt immer überlege, Nachrichten, weißt du, dann kann ich ja im Endeffekt als Regierung oder Diktator oder was auch immer, dann kann, sag mal so, ja, lies mir die Nachrichten vor. Das ist ja auch die Frage, wie gefärbt ist das dann?
Das hat er auch angesprochen in dem Podcast, dass gerade die Google AI, er sagt, super woke ist und dass sie deshalb auch falsche Fakten vorträgt. Also dass dann historische Gegebenheiten dann plötzlich von dunkelhäutigen Frauen gemacht wurden, was einfach nicht stimmt. So, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist faktisch einfach so nicht geschehen. Und dass das natürlich eine immense Gefahr ist. Guck mal, wir haben damals, als ich in der Schule war, hieß es immer, boah, Wikipedia darfst du nicht vertrauen. Und dann wird darüber diskutiert, wie unfair das ist, dass so viele Leute Wikipedia nutzen und das ja auch biased ist und nicht vollständig und sonst was. Was für ein Fliegenschiss das im Vergleich dazu ist, was dann dadurch kommt, wenn wir Menschen unsere eigene Mündigkeit dafür abgeben, weil wir den Komfort haben wollen, alles aus einer Quelle zu bekommen.
Ich meine, wir haben das ja heute schon, dass die Leute im Endeffekt ja das glauben, was sie glauben wollen oder sehr anfällig sind. Ich habe das vor kurzem auch wieder gesehen, ist ja auch logisch, was verfängt am besten auf Social Media. Es sind natürlich extreme Statements, also Linkspartei oder AfD zum Beispiel, natürlich steiße Thesen eher extremer. Und ich meine, wir haben es ja gesehen bei der letzten Bundestagswahl, was du brauchst dich ja nur hinstellen und hier Mietendeckel. Und ich meine, ja, das reicht heutzutage. Und die Leute wollen es halt dann, die beschäftigen sich auch gar nicht mehr damit, funktioniert das, was steckt da dahinter, das ist denen scheißegal. Oder jetzt hier, Mamdani heißt da, hat er gewonnen in New York. Er hat mir viele gesagt, ja, eigentlich ist es auch wie Trump, nur halt anders. Es ist auch, bei der Tagesschau hieß er Demokrat, eigentlich richtigerweise müsste es dann ja Linkspopulist heißen, wenn Milane Rechtspopulist ist, wobei rechts da auch schon wieder, er hat sicherlich rechte Elemente, aber
ist libertärer.
Libertär, ja. Das ist auch
Milane ist einfach libertär.
Aber dann müsste man jetzt bei Mamdani korrekterweise sagen Linkspopulist. Es ist ja auch immer lustig, wenn die Politiker sagen, so, wir werden die Preise senken, dann gut, gewisse Einflüsse gibt's, aber so, dass ich den Leuten erzähle, so, wenn ich dran bin, dann wird alles viel, viel billiger. Das ist ja auch schon, hat der Trump auch versprochen. Da fängt es ja auch schon an.
Ich glaube, wir müssen mit dieser politischen Spaltung plus AI, plus gefühlte Realitäten, Fake, wir müssen mal wirklich, ich weiß gar nicht, mit wem wir da, ich würde gerne mal eine Diskussion über das Thema führen, Wahrheit und Wahrnehmung. Wahrheit und Wahrnehmung. Wie das nehme ich?
Wahrscheinlich schon seit vielen Jahren immer weiter auseinander.
So, das ist das älteste philosophische Thema überhaupt. Aber ich würde da gerne mal wirklich tief reingehen mit einem Experten, wirklich, der dazu geforscht hat, weil ich halte das für so, so, so wichtig. Für alles das, was kommen wird.
Das ist ein sehr gutes, schreib das mal auf, Oder ich schreibe es dann selber auf. Weißt du, was ich mir jetzt bestellt habe? Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Das habe ich schon länger gesehen. Ich habe es jetzt auch nochmal bei der Recherche. Dieser Brian Johnson, der ist ja dieser Biohacker, der macht der. Das ist ja Wahnsinn. Also das, ich finde das auch wirklich, ich finde es toll, dass der das macht. Da gibt es ja auch diese Netflix-Doku Don't Die, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Hat auch einen YouTube-Kanal.
Ja, Wahnsinn. Also ich bin froh, dass ich es nicht machen muss. Ich finde es aber toll, dass man das, dass das jemand macht, dass man es selber machen muss. Kann man sich anschauen. Ist natürlich völlig drüber. Ich glaube auch, dass es dann unterm Strich nicht mehr gesund ist. Er sieht sich ja selber auch in gewisser Weise als Projekt. Also ich glaube, er will halt einfach das ausprobieren, sehr viele Sachen. Aber was der zum Beispiel macht, gewisse Sachen sind natürlich gut, zum Beispiel eine gewisse Nahrungsergänzung kann ja so durchaus sinnvoll sein oder natürlich eine Ernährung, auch eine gesunde. Und er macht auch diese HRV-Therapie, dass du quasi dir so ein Stöpsel reinmachst, das den Vagusnerv stimuliert. Und der ist ja ganz vereinfacht gesagt, wenn du gestresst bist, Vagusnerv entspannt dich. Und da habe ich mir jetzt mal so ein Tool bestellt. Also geil. Du weißt, ich bin gespannt, ob das was bringt.
Jetzt bist du gespannt, bald bist du entspannt.
Bald bist du entspannt. Ja, nee, ist ganz, ganz spannend. Habe ich zum Beispiel auch gelesen. Zum Beispiel vielleicht für Leute spannend, die Probleme mit Long-Covid haben, wie auch immer, dass das zum Beispiel auch Vagusnerv, dass das dann gestört ist. Weil das ist ja quasi so eine Achse. Also das geht ja quasi einmal so durch den Körper. Das geht Herz und Darm und Co., also Verdauungsprobleme und so weiter und so fort, ist eine sehr spannende Sache. Also ist jetzt auch, glaube ich, nichts Verrücktes.
Gib mal Updates, findest
du. Ja, ich werde das, es soll heute geliefert werden.
Schauen wir mal.
Ich hoffe, die Frau macht die Tür auf. Wahrscheinlich wieder, was, hat niemand
geklingelt. Oh, niemand geklingelt, ja. War wohl unter der Dusche.
Ja, genau.
Das hier. Und dann 18 Kilometer weiter in der Packstation.
Ich habe noch was Schönes. Kennst du, kenne ich erst seit ein paar Tagen, Your Last Meal. Das ist so ein Social-Media-Konzept, wo dann, ich habe Christoph Walz da gesehen, wo man quasi so,
hab ich gesehen.
Was dein letztes, vielleicht wurde mir das auch nur angezeigt, weil wir sind ja im selben Account drin, wahrscheinlich weil du das geguckt hast. Ich habe, das ist total lustig, ChatGPT gefragt, was er mir zusammenstellen würde. Das ist zum Schießen. Das
also was wäre deine Henkersmahlzeit?
Genau, Henkersmahlzeit. Und ich habe mir mal selber überlegt, was ich nehmen würde. Ist gar nicht so einfach. Und das sieht man auch bei ChatGPT, das ist so lustig, weil wir nutzen ja diesen Account gemeinsam quasi. Da hat jeder sein eigenes Projekt. Und da macht man ja zu 80-90% Berufliches. Natürlich jetzt hier Börse oder hier zuletzt Longevity und so weiter und so fort. Und es ist dann schon lustig, wie ChatGPT dann einfach, gut, er kann ja
auch,
ja, einfach so sehr biased ist, einfach nur auf den Sachen, die man jetzt dann natürlich, ist ja logisch, aber es ist schon so absurd. Also ich lese mal vor hier. Marius Last Me, was ChatGPT mir zusammenstellt. Eine Symbiose aus, da muss ich schon, Rationalität, Ästhetik und Genuss. Hier, Aperitif, er hat ihn genannt, der Zinseszins. Da hat's mir eigentlich schon gereimt. Mein Gott, ist das schlecht. Aber die Auswahl, okay, Glas Dom Perignon, Vintage 2008, komplex, gereift, aber lebendig. Symbolisch für deinen Ansatz. Langfristig denken, Qualität über Hype. Okay, Auswahl, okay. Aperitif, ja, glaube ich, wenn das das letzte wäre, ich glaube, so ein schönes Augustiner vom Fass, erstmal so ein kleines Champagner, ja. Oder auch ein Margarita, ja. So ein schön, aber mit Mezcal, den du mir ja geschenkt hast, so dieses Rauchige, das ist nochmal ganz, was würdest du nehmen als Aperitif? Ist gar nicht so einfach. Es ist ja auch eine andere Situation dann, weißt du, es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, jetzt feiern wir was, sondern es ist ja quasi so das letzte Mal. Das finde ich, verändert dann schon auch nochmal was. Das ist ganz schwierig.
Ich habe keine Ahnung.
Vorspeise. First Principles. Was ist das? Japanisches Wagyu-Tataki mit Yuzu und fermentiertem Knoblauch. Das finde ich ganz spannend.
Ja, klingt lecker.
Präzision und Minimalismus, so wie du arbeitest. Reduziert aufs Wesentliche, aber mit Tiefe. Ja, finde ich jetzt gar nicht schlecht. Ich wäre jetzt so Sashimi... So, gerade so bonito, so schön außen, so leicht angebraten, sowas wäre mir jetzt eingefallen. Tatar ist schon auch was man, aber es hat man halt, Austern würde ich jetzt nicht nehmen, glaube ich, nee.
Ich habe immer gesagt, ich würde einen Leckstein nehmen. Das dauert sehr lange, bis ich sterbe dann. Ich kann es locker 3 Jahre rausgraden mit dem Leckstein.
Gute Idee. Hauptgang. Jetzt wird's richtig cheesy. Hidden Champion. Da hatten wir auch vor kurzem einen Report. Geschmorte Kalbsbäckchen mit Sellerie-Püree und Trüffelschuhe. Ja,
was hat das mit Hidden Champion?
Ja, das weiß ich auch nicht. Rustikal, deutsch, elegant, Understatement mit Substanz wie ein mittelständisches Weltmarktunternehmen. Aus deinem Hidden Champion Report. Das ist wirklich richtig schlecht. Aber gut, geschmorte Kalbsbäckchen mache ich gern. Ich hätte jetzt eher wahrscheinlich so, ich würde so ein Klassiker glauben, Filet Mignon oder so.
Ja,
so
ja.
Was. Und dann das Dessert, jetzt sieht man, da kommt hier Longevity. Jetzt wird's richtig schlecht. Hier molekulare Interpretation einer Blaubeer-Acai-Bowl. Das ist so bescheuert. Mit Kollagenschaum und Grüntee-Granitee.
Ja, super.
Peinlich.
Koche ich dir, bevor ich dich umbringe.
Wahrscheinlich würde ich ein Tiramisu nehmen. Oder dann so Käseplatte. Ich würde so viel Käse, weil es wäre ja egal, ich würde einfach so viel Käse fressen, bis ich platt. Bis ich mich umhaue.
Bis es eine Erlösung ist.
Ja. Aber es fand ich irgendwie ganz spannendes Format.
Ist gut. Ich, wie gesagt, ich würde einen Leckstein nehmen. Schön 5 Jahre dran lecken. Ich weiß, das gibt's ja, glaube ich, immer noch, ne? Last Meal. Also das ist in einigen amerikanischen Bundesstaaten,
oder?
Das ist immer noch.
Ja.
Es ist so, auf TikTok bekomme ich immer ab und zu dann so, ja, der hat das genommen und der hat das genommen. Teilweise ganz, ganz wilde Sachen.
Ja, vielleicht würde man dann auch in der Situation wirklich was Irres nehmen. Vielleicht auch was man noch nie gegessen hat, aber ich glaube, ich würde es eher so basic halt.
Wenn es richtig schlecht geht, mein Soul Food, ne, ist immer, das gibt's immer, wenn ich nach Hause komme, nach Münster, ist dieser Aubergine-Eintopf mit Fleisch. Gewetscht. Das würde ich mir immer nehmen. Mit stichfesten Naturjoghurt. Und Fladenbrot.
Sehr schön.
Ich glaube, dann würde es mir gut gehen.
Ich überlege gerade, haben wir noch irgendwas Spannendes? Irgendwas hatte ich vorhin am können wir vielleicht beim nächsten Mal vertiefen, aber was ja schon spannend ist, jetzt will ich nicht wieder auf unsere Regierung schimpfen, aber die zerfleischen sich ja gerade selber ordentlich. Jetzt muss man ja fast schon überlegen, hier halten die doch bis Weihnachten durch. Das glaube ich schon, aber es geht ja gerade richtig ab. Also die zerlegen sich ja untereinander schon länger. Jetzt hat der Spahn diese Woche gesagt, oder vor kurzem, wir werden nicht mit denen untergehen. Es ist ja auch spannend, dass beide Parteien irgendwie nicht mehr so wirklich für was stehen und völlig eingekesselt sind. Also die Linkspartei kommt von links, die AfD kommt von rechts und irgendwie SPD und Union, man könnte eigentlich sagen, eigentlich sterben ihnen die Wähler auch so ein bisschen weg. Ich glaube, bei jungen Menschen sind die Parteien sowieso schon...
Will niemand mehr die Mitte sein.
Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, sie wissen ja selber nicht, wer sie noch sind. Oder eigentlich geht es nur noch um Schadensbegrenzung. Und jetzt zerfleischen sie sich noch innerhalb mit Wadefuhl, was er da gesagt hat. Und dann erst, man steht hinter ihm, dann wurde er doch wieder zusammengefaltet, weil er hat gesagt, Syrien sieht schlimmer aus als Deutschland 45. Also das ist schon spannend. Und Merz hat jetzt auch nochmal diese Grafik wohl intern mit dem, wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben, die ging ja komplett viral hier, Staatskonsum geht hoch, privater runter. Und er hat ja wohl das als Losung ausgegeben, also bis 2029, wenn sich quasi diese zwei Kurven nicht annähern, dann wäre wohl die Regierung... großer Flop. Also ich würde schon mal die steile These aufstellen, sie werden sich nicht stark annähern. Und ja, da hat man schon...
Oder beides bricht ein, dann ist es auch wieder näher.
Das kann auch sein. Ja, der Staatskonsum kann ja kaum einbrechen, weil ich meine, allein schon, gut, der zählt ja auch Rente und so weiter. Also dass das jetzt einbricht, ist, glaube ich...
Aber bis dahin sind wir ja eh schon von den Russen annektiert.
Ja, wahrscheinlich.
Von daher ist dann auch egal.
Ja, es ist schon, die sind da in einem richtig schönen Loch gefangen, weil irgendwie sind sie beide so krass unter Druck. Sie wissen auch beide, dass eine Neuwahl nichts bringt. Sie wissen aber auch beide, dass es nichts bringt, wenn sie so weitermachen. Also das ist wirklich so eine ganz, ganz furchtbare Konstellation.
Die CDU hat nur einen Ausweg und das weiß die CDU auch.
Ja, die CDU hat ja zumindest einen. Die SPD hat eigentlich... Ja.
Die CDU hat einen Ausweg.
Keinen so wirklich.
Und der heißt Brandmauer. Und ja. Das wissen sie.
Ja.
Und am Ende müssen sie sich entscheiden, ob sie den Ausweg nehmen oder nicht.
Ja. Und das wird natürlich die Partei auch in gewisser Weise zerreißen.
Ja. Und das wird auch Merz nicht überleben.
Nein, das glaube ich auch nicht. Und ja... Ich finde es auch echt spannend, da haben wir doch schon so oft drüber gesprochen. Das habe ich jetzt auch wieder, es haben doch in den Niederlanden haben doch hier die Linksliberalen gewonnen. Und das ist schon auch spannend, wenn man das mal sieht, dass dann Leute, die in der FDP sind, zum Beispiel dann da gratulieren. Es haben jetzt auch welche, das fand ich auch sehr witzig, dann haben auch dem Mamdani gratuliert. Jetzt kann man ja den gut finden. Die Frage ist nur, wenn ich jetzt in der FDP bin, bin ich da in der richtigen Partei? Also ich glaube, es müssen sich halt in allen Parteien einige Leute mal überlegen, ob man in der richtigen Partei ist. Weil das hat sich, glaube ich, so teilweise so zerklüftet. Also du hast ja selbst in so einer Partei wie der FDP, hast du ja vom wirklich vom Sozi bis zum Super Milley und das ist jetzt wirklich eine, die FDP ist ja leider gerade wirklich eine Nischenpartei, selbst in so einer kleinen Partei hast du ja so brutale Spreizungen, in den Volksparteien natürlich auch, also da muss man sich, glaube ich, es ist natürlich auch irgendwo schon sinnvoll, dass so Parteien Flügel haben, weil das ist nicht jeder die absolut gleiche Meinung hat, aber wenn ich eigentlich in jeder Partei alles finde, dann muss man sich auch fragen, so, ja, was soll das denn bringen?
Naja,
es das ist ja auch irgendwie affig.
Also ich finde es, grundsätzlich finde ich es gut, wenn Parteien heterogen sind und dort ein offener Diskurs ist. Aber du hast natürlich, vielleicht muss sich aber auch einfach der Wähler fragen, ob die Parteien, die einzelne Partei noch das ist, was noch draufsteht auf dem Etikett.
Ja, das ist ja bei sämtlichen Parteien so. Irgendwie. Da ist wahrscheinlich die Linkspartei ist wahrscheinlich tatsächlich da weiß ich am meisten, was ich kriege. Das macht's aber nur umso gruseliger.
Ich habe also von meinem Mentor, der mir alles zum Thema Branding und so beigebracht hat, der hat mir immer gesagt, Sinan, Positionierung ist Verneinung. Positionierung heißt erstmal das, was ich alles nicht bin. Und so kann man, wie bei Michelangelo jetzt, er hat die Skulptur ja schon gesehen, er hat ja nur Dinge weggenommen. So. Und wenn man das mal so sieht und wenn ich als Partei mich nur noch als Mitte definiere, dann habe ich keine Positionierung. Wenn ich nichts anderes bin, außer die politische Mitte. Was ich dann auch nicht bin, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber wenn das mein Argument ist, dann habe ich verloren. Und die SPD als auch die CDU haben verloren. Und das merken sie und deswegen kommen sie da nicht raus. Und wir werden sehen, was 2029 kommt. Ohne Friedrich Merz, der wird es nicht überleben.
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Außer es kommt jetzt ein großes Wunder und es kommt der große Wirtschaftsaufschwung, aber der ist gerade nicht in Sicht.
Dem wird es nicht geben.
Ja, das ist schon schwierig auf jeden Fall.
Also entweder haben wir eine Frau, also wir werden 2029, glaube ich, entweder eine Frau als Bundeskanzlerin haben oder einen Ex-Minister, der sich Willen leisten konnte, wo sich jeder fragt, wie das sein kann.
Ja. Der aber auch noch über einige Sachen stolpern kann. Das ist ja auch faszinierend. Also das, sei mal gespannt.
Gibt's die Masken eigentlich noch oder sind die verbrannt?
Das weiß ich nicht. Ich bin bei dieser Maskenaffäre ja auch nicht so tief drin.
Aber Leute, schreibt's mal bitte rein, ob es die Masken noch gibt oder ob die verbrannt wurden, weil ich möchte die mal sehen, wo diese ganzen Masken.
Ja, aber es ist schon erstaunlich, was man, wenn man sich das mal alles anschaut, so Scholz hier mit Cum-Ex, Schwesig, Spahn. Also da dann noch hier die ganzen hier von der Leyen und die ganzen Geschichten. Also da müsste schon auch mal vielleicht ein bisschen kritischer. Es ist ja nicht so, dass genug Leute schauen ja kritisch hin. Das ist ja, es gab ja auch hier Misstrauensvotum, ich glaube 2 sogar gegen von der Leyen. Es hat ja beides überstanden, aber gibt ja schon genug Leute, die jetzt hinschauen, aber irgendwie so richtig.
Es ist ja so, wir haben ja im Januar,
dann doch keinen.
Es wurde ja schon angekündigt, im Januar haben wir eine Steuerprüfung. Ne?
Das stimmt. Das
hat sich ja gemeldet. Ist auch alles in Ordnung. Unser Gewissen ist rein. Dennoch ist da immer so dieser Punkt, man hört ja Horrorgeschichten, das ist ja unsere erste. Und nochmal, ich hatte es ja schon mal, aber eigentlich muss man das jede Woche ansprechen, was da bei Schwesig damals passiert ist. Die sind rausgekommen, weil eine Mitarbeiterin die Dokumente in einen Kamin geworfen hat.
Also eigentlich müsste ja, natürlich klappt es bei uns oder anderen nicht, aber eigentlich müsste ja jeder dann das machen können, so, dass man sagt, ach du, das ist ja jetzt natürlich blöd.
Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich in Deutschland vorstellen. Was würde passieren, wenn wir im Januar jetzt hingehen und sagen,
hier, Engelmann hat hier alles mal richtig eingeheizt, weil ihm so kalt war.
So, sorry. Kamin, was soll ich machen?
Ja, das
müsste man eigentlich mal testen. Die Handschellen würden klicken.
Ja, das glaube ich auch.
Machen wir natürlich nicht. Ist alles dokumentiert. Aber das muss man sich in diesem Land mal vorstellen. Und dann erzählen sie mir was zum Thema, hier gibt es keine Korruption und es ist so ein Rechtsstaat. Komm, hör auf.
So, Leute. Wir freuen uns auf euer Feedback. Hat Spaß gemacht.
Ja, wie immer.
Und ich kann in Lidl in Essen, Lidl Essen Hauptbahnhof, das kann ich nur empfehlen. Das ist mal, wer sich mal richtig, andere übernachten in der Wildnis 2 Wochen, ich sage euch 5 Minuten in dem Lidl, da seid ihr, kommt ihr gestellt zurück. Danke dir, danke euch, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.